Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Rölke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Das Metropolitan Museum of Art in New York ist berühmt für die vielen, vielen Kunstwerke, die dort ausgestellt sind. Jetzt hat Max Hollein, der Met-Chef aus Österreich, eine ungewöhnliche Ausstellung dort initiiert. Musikinstrumente sind zu sehen, die Rock'n'Roll-Geschichte geschrieben haben. Eine klangvolle Ausstellung, wir werden es hören. Doch zunächst ganz aktuell zu einer wichtigen Theateruraufführung am heutigen Abend. Abgrund von Maya Zade, an der Berliner Schaubühne, inszeniert vom Intendanten Thomas Ostermeier. Ein paar Freunde treffen sich zum Abendessen, doch ein ganz harmonischer Abend wird es wohl nicht, wie Ostermeier andeutet.
Was mich dann natürlich auch und insbesondere interessiert, ist, wie in diese Welt so langsam was einsickert und es geführt, also wie so ein Rätselbild, wo ist der Fehler?
Was da eingesickert ist, wie es Thomas Ostermeier beschrieben hat, was da eingesickert ist in diese Abendgesellschaft, gleich werden wir es hören. Die Berliner Schaubühne hat eine neue Dramatikerin aufgetan, und zwar am eigenen Haus, Maya Zade. Sie ist dort Dramaturgin, hat rund 50 Produktionen dramaturgisch begleitet und nun macht sie sich auch als Autorin einen Namen. Gleich zwei ihrer Stücke werden in dieser Spielzeit an der Schaubühne uraufgeführt. Schon über ihr erstes Stück, Status Quo, haben wir hier in Fazit gesprochen. Barbara Behrendt hat im Januar diese gesellschaftspolitische Satire über die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in unterschiedlichen sozialen Schichten rezensiert. Am Abend nun Zades neues Stück Abgrund, der Intendant Thomas Ostermeier, er hat inszeniert und wieder hier im Studio Barbara Behrendt. Guten Abend.
Guten Abend.
Unterschiedliche soziale Schichten im Stück Status Quo. Welches Milieu beschreibt denn die Autorin diesmal?
Ja, das Stück ist angesiedelt in so einer gut bürgerlichen, urbanen Mittelschicht. Menschen Ende 30 mit guten Jobs, schönen Wohnungen, mit kleinen Kindern. Könnte so der typische Prenzlauer Berg sein. Aber gut, die Bewohner wohnen ja auch in vielen anderen Stadtteilen und Städten. Also es sind so Menschen wie wir. Und die treffen sich zu einem Abendessen bei einem Paar mit zwei kleinen Töchtern. Eine ist noch ein Baby, die andere ist 5 Jahre alt. Und dann sitzt man eben bei gutem Wein und Essen zusammen, plaudert so über alles und nichts, über Dinkelbrot und Lavendelkuchen und über das Wohl und Weh in offenen Beziehungen, über den Sinn von Osteopathen oder darüber, ob man jetzt zum Beispiel Geflüchtete sagt oder Flüchtlinge.
Anna kommt übrigens auch.
Alleine?
Ja, wieso?
Die hat doch diesen neuen Typen da, diesen Fotografen.
Welchen Fotografen?
Na, so kleinere Sachen, aber auch SZ-Magazin. Er ist jetzt kein Hochzeitsfotograf oder so, das hat schon Niveau.
Ach, ist das der, der die Bilder von ihr auf Facebook gemacht
hat?
Ja, genau. Oh, du bist noch auf Facebook? Ja, du nicht?
Nee.
Das ist schon ganz gut. Du musst nur aufpassen, dass nicht zu viel Zeit frisst, aber so viel Kontakte halten und so.
Aber du hast schon Telefon und E-Mails.
Also ich bin ja in so einer Facebook-Gruppe für das Flüchtlingsheim bei uns und da posten die so Listen von Dingen, die die brauchen.
Das klingt doch sinnvoll.
Ist es auch. Aber ganz ehrlich, diese Leute, die da posten, das ist Horror. weil da geht es doch gar nicht mehr um die Flüchtlinge, sondern um die selber. Selbstdarstellung. Ich bin so toll. Ich mache auch noch eine Doppelschicht im Heim und poste danach, wie bereichernd das ist. Das
ja, komm, stimmt doch aber.
Ja, aber du machst ja zum Beispiel gar nichts.
Also, was soll das denn jetzt heißen?
Für Flüchtlinge, meine ich.
Geflüchtete heißt das. Wie bitte? Flüchtling ist politisch nicht ganz korrekt. Du sagst jetzt Geflüchtete.
Ja, man hört, dass die Smalltalken produzieren sich dabei auch so ein bisschen. Später geht es dann auch noch darum, wer hat was gelesen, wer hat so die spannendste Geschichte zu erzählen. In einem sehr umgangssprachlichen Ton auch.
Und tut sich dann auch noch, Frau Behrendt, der Abgrund auf, den der Titel des Stückes ja ankündigt?
Ja, während man dann da sitzt und den gepflegten Party-Smalltalk betreibt, ereignet sich dann im Kinderzimmer wirklich was so Schreckliches, dass die Eltern der Mädchen, die Gastgeber, dann da wirklich auch in den Abgrund stürzen. Also eins dieser Kinder stirbt. Das muss man jetzt auch mal so sagen, weil sonst versteht man, glaube ich, auch dieses ganze Stück nicht. Und das eigentlich Schreckliche erzählt Maya Zade dann auch immer in so Vor- und Rückblenden und durch die Gespräche der anderen. Und diese Dialoge sind der Realität in all ihrer Umgangssprachlichkeit eben auch schon sehr gut abgelauscht. Wir haben es gehört, so reden Menschen eben beim Abendessen. Das sind Klischees, die aber auch zutreffen. Also wir sind gemeint, die Thomasse und Christophe dieser Welt. Und es geht Maya Zade darum, uns unsere Scheinsicherheit aufzuzeigen. zeigen. So verstehe ich das. Wir kaufen das richtige Essen, wir versuchen moralisch das richtige Leben zu leben, die richtigen Bücher zu lesen. Und darüber hat sich so ein falsches Sicherheitsgefühl gelegt, als könnte uns guten, uns tüchtigen Menschen gar nichts passieren. Also politische Einschläge kommen vielleicht näher, aber wir haben immer noch das Gefühl, so auf dieser Insel der Glückseligen zu leben. Und diese Gesellschaft, das versucht Sade zu sagen, ist unter dieser sauberen Oberfläche völlig unfähig, mit diesem Unerklärlichen, mit dem Tragischen, mit dieser Katastrophe umzugehen. Also die Freunde sagen alle kläglich, mit Mitgefühl ist dann da nicht mehr viel und mit Empathie. Also das ist so ein vordergründiges Mitgefühl bekunden. Aber sie können eigentlich nicht. Sie sind völlig unfähig dazu, irgendwie auf dieses Unglück zu reagieren. Und das ist ihre Gesellschaftsdiagnose.
Was wir eben in dem O-Ton auch gehört haben, war die Nähe der Stimmen. Also die klangen intim. Man hatte fast den Eindruck, als sitze man mit direkt am Tisch mit den Protagonisten. Wie hat denn Thomas Ostermeier das Ganze jetzt inszeniert?
Ja, mit viel Technik und Effekt. Also es ist eine geradezu effektüberladene Aufführung. Zum einen tragen die Schauspieler Mikroports, gut, das kennen wir. Aber wir Zuschauer tragen eben auch Kopfhörer, weil sich so der Effekt eben einstellen soll, dass man aus so verschiedenen Ecken der Bühne das Gespräch direkt ins Ohr gesprochen bekommt. Also dieses Gerede kann in all seiner Beiläufigkeit abgehalten werden. Und so will Ostermeier eben auch einen ganz realistischen Ton erzeugen. Also man soll sich als Teil dieses Partygesprächs fühlen, mitten unter den Menschen. Auf der Bühne steht auch nichts als so eine schicke Edelstahl-Küchenzeile, an der dann gekocht und gegessen wird, ansonsten Leere. Und Ostermeier teilt dann diese kleinen Gesprächsfetzen, diese Skizzen, diese Impressionen, die es ja wirklich nur sind, in Kapitel, die er dann jeweils mit so ganz düsterer Musik unterlegt, also diese Szenenschnitte. Und das dröhnt einem dann so direkt ins Ohr und für den Abgrund, der sich auftut, für die Szenen im Kinderzimmer, für das Katastrophale, das sich abseits dieses Abendessens abspült, benutzt der Videoprojektion. Also sehr filmisch, sehr effektvoll inszeniert.
Es sind sechs Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Ensemble zu sehen. Die kennen sich untereinander gut. Ostermeier hat viel mit denen zusammen auch gearbeitet. Stellt sich denn durch diese Vertrautheit auch die Normalität und die Intimität unter Freunden her, die ja entscheidend ist für dieses Stück?
Ja, schon. Also das Stück hat eigentlich keine Rollenzuschreibung. Man kann das mit beliebig vielen Darstellern spielen. Der Text ist sehr frei. Hier sind es eben sechs Spieler und ein Kind taucht auch auf. Und die sprechen diese Umgangssprache wirklich sehr gut, ganz beiläufig, also schon sehr realistisch. Und auch das Entsetzen der Spieler ist realistisch. Trotzdem ist es so, dass man denen eher zusieht, als dass man sich jetzt unbedingt mit ihnen identifiziert. Also gerade am Anfang funktioniert das noch sehr gut, dass man diese banalen Gespräche hört und auch erkennt, welches Problem diese Gesellschaft zu haben scheint. Da funktioniert die Ebene dieser Gesellschaftsdiagnose noch ganz gut. Und dann wird es immer beklemmender und schockierender, wenn dieses Unglück eintritt. Also da wird den Eltern, die das Kind verlieren, dann direkt ins Gesicht geleuchtet mit der Kamera. Da dröhnen dann auch so schnelle, dramatische Geigenklänge. Und dieser Effekt, muss man schon sagen, der kriegt mich auch. Also ich war wirklich ganz betroffen. Ich fand es ganz schrecklich eigentlich. Und auch, ich war auch schockiert darüber, wie unbeholfen und wie unempathisch die Freunde, die Bekannten dann eben auch reagieren im Anschluss. Ja? Aber das Problem ist, dass Ostermeier aus dieser Gesellschaftsdiagnose, aus dieser Versuchsanordnung, aus dem Experiment von Zade, dass er eigentlich diese Scheinsicherheit entlarven soll, so ein Psychothriller macht, so ein Gruselfilm über den Verlust eines Kindes. Also da verschieben sich absolut die Parameter. Und am Ende war ich mir gar nicht sicher, ob ich diesen Kindstod jetzt wirklich als bloßes Instrument für diese These sehen soll. Also in diesem bedeutungsschwangeren Effektbombast wird es dann doch fast schon zynisch, muss ich sagen.
Aber am Ende nicht ganz sicher zu sein, kann ja auch eine Qualität sein. Also man hat Fragen.
Ja, und auch wenn man sieht, wie die Zuschauer reagiert haben. Ich hatte schon das Gefühl, dass da viel Beklemmung auch im Raum ist. Und das ist natürlich auch was Gutes. Also der Effekt an sich funktioniert. Das ist handwerklich eine wirklich gelungene Inszenierung. Aber diese Verschiebung hin zum Psychothriller finde ich wirklich problematisch.
Maya Zades neues Stück Abgrund, uraufgeführt an der Berliner Schaubühne. Barbara Behrendt hat für uns von der Uraufführung berichtet. Dankeschön.
Gerne.
Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an den Belgier Bart Moyard. Die Vorsitzende der Preisjury, Boel Westin, sie hat die Wahl so begründet.
Bart Mojards Dichte und musikalische Sprache vibriert vor unausgesprochenen Gefühlen und Wünschen. Mit filmischer Präsenz gestaltet er den Augenblick und Beziehungen werden auf die Spitze getrieben. Sein Werk beweist, dass Bücher für Kinder und Jugendliche einen festen Platz in der Weltliteratur haben.
Die Jurorin Boel Westin über den Autor Bart Mojards. Der Astrid-Lindgren-Preis, er gilt als Nobelpreis für Kinderliteratur. Preisträger sind unter anderem der Amerikaner Morris Sendak, die Österreicherin Christine Nöstlinger oder der Deutsche Wolf Erlbruch. Was nun die Bücher des Flamen Bart Mojard auszeichnet, das wird uns nun Silvia Schwab erklären. Frau Schwab, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mojard ist ja weniger bekannt als die anderen Kinderbuchautoren, die diesen so renommierten Preis bekommen haben. Sendak, Nöstlinger, Erlbruch, ich hatte sie erwähnt unter anderem. Haben Sie denn den flämischen Autor mal persönlich kennengelernt?
Ja, ich hatte das Glück, ihn vor 10 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse kennenzulernen. Da konnte ich ein Interview mit ihm aufnehmen und lernte einen jungenhaften, einen freundlichen, einen sehr feinen Mann kennen. Also keiner, der sich so wichtig machte, sondern einer, der zuhörte, der sich interessierte, der sensible und kluge Bemerkungen machte und sich sehr reflektiert natürlich auch über Kinderliteratur äußerte. Dazu ist Bart Mojard ein Mann und übrigens natürlich auch ein Autor mit einem ganz besonderen Humor, der verspritzt jetzt nicht so lustige Witze, sondern seine Texte lächeln sozusagen ganz leise. Sie sind voller Komik, aber dann auch mal wehmütig, mal traurig. Und diese kleinen Protagonisten müssen eine ganze Menge aushalten. Aber es gibt eben immer auch Trost. Und damit gelingt es Bart Mojard wie kaum einem anderen, diese ganz fragile Balance zwischen Melancholie und Heiterkeit zu halten.
Mojard, er ist Jahrgang 1964, wird in diesem Jahr 55 Jahre alt. Wie hat sich denn seine schriftstellerische Laufbahn entwickelt?
Also ganz eng hängt diese schriftstellerische Laufbahn oder auch das Schaffen, sein Werk überhaupt mit seiner Biografie zusammen. Er wurde als jüngster von 7 Söhnen eines Volksschullehrers geboren und träumte eigentlich immer davon, Schriftsteller zu werden. Aber sein Vater, der ein begeisterter Lehrer war, der meinte, Unterrichten sei das Schönste auf der Welt. Und so musste Bart Mojard dann zunächst mal Lehramt studieren. Dann nahm er diverse Jobs an, um seine Schreibversuche zu finanzieren. Und 1983 erschien sein erstes Buch für Erwachsene. Duett mit falschem Namen hieß das. Ihm ist es übrigens wichtig, das sollte man dazu sagen, dass er nicht nur als Kinderbuchautor wahrgenommen wird, sondern auch Drehbücher und Theaterstücke schreibt. In Deutschland kam er dann mit dem Jugendbuch Bloße Hände an die Öffentlichkeit. Da bekam er dann sofort auch den Deutschen Jugendliteraturpreis.
Miriam Pressler, die wunderbare Kinderbuchautorin und Übersetzerin, sie ist im Januar gestorben. Sie hat die Bücher von Mojard ins Deutsche übersetzt. Es sind mehr als 50 Bücher inzwischen. Haben die Bücher sowas wie einen gemeinsamen Nenner, Frau Schwab?
Also ich würde sagen, typisch für seine Kindergeschichten ist es, dass sie eben ganz viel mit seinen eigenen Erfahrungen zu tun haben, mit seiner glücklichen Kindheit auf dem Land und mit der Tatsache, dass er so viele Brüder hatte oder auch mit den Dingen und Situationen, die er selbst als kleiner, sensibler Junge erlebt hat. Und es ist bestimmt auch so, dass er gar nicht so sehr an seine heutigen Leser denkt beim Schreiben, sondern für den kleinen Jungen schreibt, der er selbst mal war. In seinem Kinderbuch Brüder erzählt er von diesen 7 Brüdern. Das ist ja so eine Art märchenhafte Konstellation, allerdings eben bei ihm auch eine authentische. Und hier ist der Kleinste ein ganz besonderes Kind. Der hat sozusagen Sinn für die tieferen oder höheren Dinge. Und das ist eine wunderbare Liebeserklärung an seine Brüder und an seine Kindheit auf dem Land da in der Nähe von Brügge.
Viele Kinderbuchautoren erzählen Tiergeschichten, um Kindern auf diese Art und Weise menschliche Themen näher zu bringen. Gibt es das auch bei Bart Mojard?
Ja, das gibt es aber eigentlich sehr wenig. Also mir fällt im Augenblick nur ein Titel ein. Wer ist hier der Chef, heißt der. Und das ist auch schon eine sehr ungewöhnliche Tiergeschichte. Da ist nämlich ein Hund an einen Baum gebunden. Der Strick, der ist so kurz, dass das Tier sich kaum hinlegen kann. Und der Hund heult, er hat Hunger, er hat Durst und wartet eben doch unerschütterlich auf seinen Herrn. Und da kommt eine Katze vorbei und die fragt ihn ziemlich katzenhaft hämisch, und er kommt nächste Woche wieder, also nächsten Monat vielleicht, nächstes Jahr, holt er dich wieder ab? Und der Hund antwortet, ja, wahrscheinlich. Und hier sieht man dann eben, es geht nicht um Tiere auf dem Bauernhof, sondern es geht um eine Fabel über Freiheit und Treue oder auch über Bindungslosigkeit und vor allem über Hoffnung. Und so sind eben alle Bücher von Barth Moyard. Es geht um die ganz großen Fragen. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun?
Barth Moyard, ganz große internationales Renommee. Haben Sie eine Erklärung dafür, Frau Schwab, warum der Flame in Deutschland relativ unbekannt ist?
Also ich glaube, das liegt auch daran, dass seine Bücher eher unauffällig daherkommen. Sie sind eben nicht plakativ, nicht bunt, nicht leicht konsumierbar. Und sie erklären übrigens auch nicht alle. Es gibt Dinge wie Verluste, wie Ängste, wie Fragen, die offen bleiben. Zum Beispiel in diesem wunderbaren Kinderroman Hinter der Milchstraße. Und das überfordert dann eben Erwachsene, es überfordert Kinder. Wir sind ja alle heute an schnellen Konsum gewöhnt, an lineare Erzählungen, an Spannungsbögen. Und diese Bücher muss man langsam lesen. Und dann kann man darüber nachdenken, dann kann man darüber sprechen, wie übrigens eben auch über die Romane von Astrid Lindgren, über Mio, mein Mio oder Die Brüder Löwenherz. Und deswegen denke ich, ist es auch eine ganz tolle Entscheidung, Barth Moyard und seinen großartigen Bilderbüchern diesen Astrid Lindgren-Preis zu widmen.
Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis an den Belgier Barth Moyard. Silvia Schwab hat uns den flämischen Kinderbuchautor, Drehbuchautor vorgestellt. Frau Schwab, Dankeschön.
Bitte sehr.
Die Entwicklung der Kunst hängt auch mit der Entwicklung der Technik zusammen. Manche Erfindungen eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Musik zum Beispiel konnte erst verstärkt werden, nach Erfindung natürlich des elektrischen Stroms. Ohne Strom keine E-Gitarre, jenes Instrument, das die Musikgeschichte ab den 1920er Jahren revolutioniert hat. Denn plötzlich konnte ein Gitarrist klanglich mit Bläsern oder Pianisten gleichziehen und die Gitarristen, sie konnten sich auch besser in Szene setzen. Das Genie Jimi Hendrix zum Beispiel, der ganz neue Spieltechniken entwickelt hat, oder auch Eric Clapton. Gitarren unter anderem dieser beiden Großmeister sind in einer Musikinstrumentenausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu sehen. Play It Loud, Instruments of Rock'n'Roll. Georg Schwarte hat die Ausstellung gesehen und auch viele Klänge gehört.
Das Met Museum. Griechische Statuen stehen herum und Don Felder, der Gitarrist der legendären Eagles, spielt hier auf seiner zweiarmigen Gitarre den Sound seines Lebens, Hotel California. Die Gitarre, die Liebe seines Lebens, sagt er, seit er 10 Jahre alt sei, eine Gefährtin, die treueste, immer da, so der Gitarrist und Künstler.
You know, a guitar has been the love of my life. Since I was 10 years old, brought me the most joy, the most passion, the most love, the most happiness. Like any other lover that may have come and gone, the guitar has never abandoned me. It's always been there, always been so satisfying that I have a very deep relationship and deep love for that guitar.
Don Felder, er hat Grammys gewonnen, ist Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame, aber dass seine Gitarre jetzt Teil der Ausstellung Play It Loud im Met Museum ist, das sei noch größer als alles andere, sagt Don Felder im ARD-Gespräch.
Probably the highest honor that I could have ever achieved. I'm a member of 3 Rock and Roll Hall of Fames, Grammys, but to be in the Met, I think is a step or two above all of those, to tell you the truth.
3 Meter vor ihm steht eine vielleicht die größte Gitarrenlegende, Jimmy Page, Gitarrist von Led Zeppelin. 75 Jahre ist er und jetzt schaut er sich seine Gitarre an, die hier im Met ausgestellt ist und kann es gar nicht glauben.
For me to be here to see something that I would never have even dreamt about it. As a kid.
Jimmy Page und sein Instrument. Eines von über 130, das die Met zusammengetragen hat. Play It Loud, die Geschichte des Rock'n'Roll erzählt anhand der Instrumente der größten Rock'n'Roller der Geschichte. Und Jimmy Page erzählt, wie das Met-Museum ihn überzeugte von der Ausstellung und davon, seine Instrumente zur Verfügung zu stellen.
Walked through the Greco-Roman statues to this particular.
Du läufst im Erdgeschoss des Met-Museums hier an den römischen und griechischen Statuen entlang und dann siehst du plötzlich die hell erleuchtete Gitarre von Chuck Berry. Und ich sagte, okay, was kann ich tun, um dabei zu sein? Es ist so magisch.
What can I do? What can I give you to help this along? Because it was just so magical.
Magische Musik und magische Instrumente. Blackie, die Stratocaster von Eric Clapton, die Hohner-Gitarre namens Love Drops, die Prince 1970 für angeblich $30 an einer Tankstelle in Minneapolis kaufte und eigenhändig mit Nagellack bemalte Eddie Van Halens Frankenstein-Gitarre, der Flügel von Lady Gaga, Keith Richards Fender, von ihm bemalt.
Leo Fender made the most workable electric guitar. See, this is my workman. I mean, I wear him when I go to work, and he's pretty beat up, like me.
Es ist eine verrückte Ausstellung in einem der größten Museen der Welt. Und der Chef Max Hollein, selbst einst Punkrocker, schwer verliebt in die Geschichte des Rock'n'Roll. Die Instrumente, sagt er, Artefakte, Gegenstände der Musikgeschichte.
Ich glaube, dass man gerade bei der Musik, gerade auch bei Rockmusik, zwischen dem Autor und dem Instrument nicht wirklich trennen kann in dem Sinne. Also niemand würde wahrscheinlich sagen, okay, wenn sie den Pinsel mit dem Rembrandt gemalt hat, hochhalten würden sie nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Moment. Eine Gitarre, ein Keyboard, ein Bass, der auch bei Performances verwendet wurde, der quasi auf der Bühne getragen wurde, das ist natürlich ein ganz anderes Werkzeug.
Jason übrigens, der Kurator, ist der Mann, der alles zusammentrug, 9 lange Jahre. Er, der selbst Schlagzeug spielt, hat sein Herz in der Ausstellung an das erste Schlagzeug verloren, das Ringo Starr in den USA kaufte.
There is something that grabs me about seeing that very small early Ludwig drum set at the very beginning. You could practically see him sitting behind it. So that's the one that's captured my heart.
I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.
Neben Jason steht Steve Miller, The Joker, von der Steve Miller Band, auch so ein Instrumentenfetischist, noch so ein Altrocker. Er selbst sammelt Gitarren und seine Lieblingsgitarre, eine 61er Gibson Les Paul, bemalt von einem hawaiianischen Surfboardmaler. Sie, sagt der Joker bei der Eröffnung der Ausstellung, sie gehöre ab heute dem Met.
I'm promising to donate my 61 Gibson Les Paul TV special to the musical instrument department at the Metropolitan Museum. It's now yours, Jason.
I really love your beaches, wanna shake your tree.
Play It Loud, Instruments of Rock'n'Roll im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen, bis Anfang Oktober, Georg Schwarte berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov muss weitere 3 Monate unter Hausarrest in Moskau leben. Ein Gericht verlängerte auf Antrag der Staatsanwaltschaft den bereits seit mehr als 1,5 Jahren bestehenden Arrest. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Das Verfahren steht international als inszeniert in der Kritik. Die russische Justiz wirft Serebrennikov Veruntreuung staatlicher Fördermittel in Millionenhöhe vor. Der Regisseur weist das zurück und inszeniert, auch an deutschen Theater- und Opernhäusern, weiter von seiner Wohnung aus. Der französischen Regierung ist ihr eigenes Gesetz gegen Falschnachrichten auf die Füße gefallen. Der Online-Dienst Twitter habe sich geweigert, eine vom Pariser Innenministerium finanzierte Kampagne zu verbreiten. Das teilte die Informationsbehörde der Regierung mit. Der Informationsdienst der Regierung wollte mit der Kampagne unter dem Schlagwort «Oui, je vote» – ja, ich wähle – Bürger dazu bewegen, an der Europawahl teilzunehmen. Dabei wollte die Regierungsbehörde auch bezahlte Werbung bei Twitter schalten. Seit dem neuen Gesetz in Frankreich, das die Manipulation von Informationen verhindern soll, sollen Online-Unternehmen wie Google, Facebook und Twitter bezahlte Politikwerbung als solche kenntlich machen. Anders als Google und Facebook sei Twitter dazu nicht in der Lage, teilte das Unternehmen mit. Twitter habe deshalb beschlossen, alle politischen Werbekampagnen abzulehnen. Benedikt Neuenfels erhält den Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises 2019. Das Kuratorium würdigt seine Fähigkeit, Geschichten und Filmstoffe aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erschließen, wie der WDR in Köln mitteilte. Dort wird der Preis am 10. Mai verliehen. Die Arbeit von Neuenfels zeichne sich durch eine Bildsprache aus, die oftmals provozierend, emotional und auf jeden Fall stilbildend sei, hieß es in der Erklärung des Kuratoriums. Der Kameramann arbeitete etwa an dem Oscar-prämierten Film Die Fälscher über ein Geldfälscherprojekt während des Nationalsozialismus mit. Die Universitätsbibliothek Bonn hat mehr als 600 verloren geglaubte Bücher zurückerhalten. Es handele sich um die größte gelungene Rückführung von vermissten Büchern in der 200-jährigen Geschichte der Universitätsbibliothek, teilte die Hochschule mit. Die Bücher waren laut Uni nach dem Zweiten Weltkrieg unter ungeklärten Umständen aus Bonn verschwunden. Es handle sich um mittelalterliche Handschriften und Urkunden, historische Karten sowie frühe und seltene Drucke. Eine Belgierin hatte die Bücher geerbt und einige wertvolle Stücke dem Londoner Auktionshaus Sotheby's angeboten. Das habe nach eingehender Prüfung die Universitätsbibliothek kontaktiert. Darauf sei die Rückgabe schnell und einvernehmlich erfolgt.
Wohnungspolitik neu denken. Eine Themenwoche von Deutschlandfunk Kultur.
Wohnungspolitik neu denken. Das Thema hat so einige spannende Facetten. Die Vorgaben der Politik, die Ideen der Städteplaner und Architekten, das Geld der öffentlichen Hand und der Investoren, neu bauen, aber auf welchen Flächen oder vielleicht doch im Bestand bauen. Die Wohnungskrise ist ja in manchen Städten zur Wohnungsnot geworden. Ist die Architektur unserer Zeit überhaupt gerüstet für den massenhaften Wohnungsneubau? Darüber möchte ich nun mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau sprechen. Hier in Fazit, Herr Bernau, guten Abend.
Guten Abend.
Woran hapert es denn architektonisch gesehen derzeit am Wohnungsneubau?
Ganz zentral daran, dass die Ansprüche an Neubauten sich völlig verändert haben in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren neoliberaler Wohnungsbaupolitik. Das ist durchaus eine Frage der Politik. Deswegen muss man auch immer darüber mitsprechen. Es dreht sich darum, dass der Platzverbrauch immens gestiegen ist. Pro Wohnung, pro Einwohner. Wir sind inzwischen bei 45 Quadratmetern pro Person gelandet. Also man muss das mal vergleichen. Anfang der 50er Jahre wurde mit 11 Quadratmetern pro Person geplant. Noch in den 80ern waren so um die 30 der absolute Maximalstandard. Also selbst für sehr anständige Wohnungen. Inzwischen reden wir von 45 Quadratmetern. Und das hat eben ganz massive Folgen, weil man braucht dafür sehr viel Platz. Also einfach Stellfläche, wo man das Haus hinstellt. Und damit lohnen sich Wohnungen im Grunde genommen nur noch für das obere Einkommenssegment, weil bei denen der Platz praktisch keine Rolle spielt. Da macht man dann eine neue, größere Diele. Von der aus kann man alles erschließen, was man so haben möchte. Und es gibt deswegen in den letzten 25, 30 Jahren bemerkenswert wenig Arbeit darüber, wie macht man einen effizienten und guten Grundriss. Also wenn man sich heute noch Handbücher aus den 20er Jahren oder aus den 50er Jahren anguckt, was für tolle Grundrisslösungen da gemacht wurden, wie knapp die Leute bauen konnten und wie knapp sie planen konnten, ohne eben kaltherzig und eng zu werden. Also ich rede jetzt nicht von, sagen wir mal, Dessau-Törten von Walter Gropius, wo es ja wirklich so ist, das sind so Arbeiterschließfächer gewesen. Sondern nehmen wir mal den Berliner Wohnungsbau oder den in Celle aus den 20er Jahren oder die 50er Jahre Wohnungen, da war ausreichend Platz, da war Luft, da war Licht, aber es war eben sehr effizient und dementsprechend wurde auch wenig Platz verbraucht. Also am Grundfläche, dementsprechend brauchte man weniger Grundstücke.
Aber die Situation jetzt, wir brauchen immer mehr Platz.
Wir brauchen immer mehr Platz und deswegen brauchen wir immer mehr Grundstücksflächen dafür. Und der wesentliche Kostentreiber im Wohnungsbau derzeitig sind die Grundstücksflächen. Da kommen dann die Architekten überhaupt gar nicht mehr mit ihren tollen Ideen und mit ihren schönen Designs. Vielfach ist es eben tatsächlich nur noch Design. Also man macht irgendwie eine hübsche Fassade. Ich habe jetzt kürzlich was in Berlin gesehen. Ich war hingerissen einfach. Eine gewellte Holzfassade. Irrwitziger technischer Aufwand. Dahinter ist einfach der ganz normale Luxuswohnungsbau. Und das ist genau ein Problem. Wir müssen zurückkommen zu einer Architektur, die sehr einfach denkt. Die muss nicht einfach sein, sondern die einfach denkt.
Einfach denken heißt aber auch in Alternativen denken.
In Alternativen denken. Zum Beispiel ganz zentral ist dabei die Nachverdichtung dessen, was wir haben. Wir haben in den letzten 50 Jahren...
Schönes Wort, Nachverdichtung.
Nachverdichtung, das ist überhaupt das Klassikerwort. Der Stadtplaner der letzten 20, 30 Jahre schon, also ist jetzt auch nicht besonders neu die Idee, dass man sich die durch den Autoverkehr aufgeblähten Städte ansieht und sagt, hallo, da kann man doch noch mal ein Haus dazwischen stellen. Inzwischen sind aber auch diese Potenziale ziemlich stark angegangen, gerade in Städten wie ja, Berlin oder München oder Hamburg, da wird ja also selbst dreieckige Innenstadtgrundrisse, wo man eigentlich überhaupt nichts machen kann, werden inzwischen irgendwie zugefrickelt, damit man da eben noch teuren Wohnungsbau unterbringen kann. Wir haben immer wieder das Problem, gebaut wird für die Oberschichten. Wir brauchen aber eigentlich Wohnungen für die Mittelschichten und für die armen Leute.
Gibt es denn in anderen Ländern andere Erfahrungen? Das ist ja immer ganz hilfreich, auch über den eigenen Tellerrand, in dem Fall den deutschen Tellerrand, hinauszublicken.
Wir müssen sogar ganz dringend über den deutschen Tellerrand hinausgucken. Es lohnt sich vor allem der Blick nach Frankreich. Frankreich hat zumindest, wenn man das so grosso modo sieht, mal derzeitig mit den spannendsten Wohnungsbau. Da gibt es beispielsweise diese tollen Projekte von Lacaton und Vassal, die in Paris Hochhäuser aus den 60er Jahren befreit haben von diesen sturen, langweiligen Lochfassaden und da einfach eine Balkonschicht davor gestellt haben.
An der Peripherie,
haben.
Also
in den an der Peripherie, in der berühmten Banlieue. Das ging es auch um Sozialpolitik. Da geht es darum, um Aufwertung und darum, die Leute zufriedener zu machen mit ihren Wohnungen, damit die Identifizierung zu stärken und damit diesen Quartieren eben auch eine eigene soziale Stärke zu geben. Das kann man auch dadurch erreichen, dass man die Wohnung schöner macht. Oder dass man eben, das habe ich auch in Paris kürzlich gesehen, wirklich unglaubliche Grundstücke, auf der einen Seite eine Autobahn, auf der anderen Seite eine große Eisenbahn und dann kommt auch noch eine Strecke von der Hochbahn dazwischen, irgendwie bebaut, dass man nach außen relativ schlicht, relativ geschlossen die Sachen anlegt, dann drinnen aber Innenhöfe hat, die von allen gemeinsam genutzt werden können. Und das Ganze auch noch in Holzbauarchitektur. Also da wird viel, viel mehr ausprobiert, aber aufgrund ganz anderer Normen als in Deutschland. Nämlich auf viel kleineren Grundstücken und viel, viel verdichteter das Ganze. Das heißt, die Leute sitzen auch enger aufeinander.
Also einerseits bauen im Bestand, so wie Sie es beschrieben haben, auch mit diesen, ja, mit diesen Hochhäusern, die da diese zusätzlichen Balkone dann bekommen. Andererseits aber auch natürlich Neubauten. Kann man denen da auch neue architektonische Maßstäbe setzen?
Durchaus. Also das hat man in Berlin beispielsweise gesehen bei den Projekten, die in der Nähe vom Jüdischen Museum entstanden sind. Da ist ein ganzes neues Stadtquartier entstanden. Dort konnte, weil die Gelände größtenteils dem Berliner Senat gehörten, konnten die Grundstücke vergeben werden aufgrund der Konzepte. Und da gibt es dann eben so tolle Sachen wie das von Heide und Beckerath, wo man davor steht und sagt, Mensch, das ist nicht nur ein schöner Bau, der ist ja einfach gestrickt von der Fassade her. Da hat man sich nicht so wahnsinnig viel reingemacht, um jetzt das Ganze schön zu machen. Da ist auch viel Sichtbeton zu sehen und viel Streckmetall. Sondern das Entscheidende ist, dass es eben ein Gewerbebau, in dem auch gewohnt wird. Das heißt, man hat Nutzungsmischung. Das ist eine Sache, die in den letzten 50 Jahren weitgehend übersehen wurde. Gebäude können auch dadurch Qualität gewinnen, dass man viele Nutzungen aufeinander packt. Das war bis vor 2 Jahren in Deutschland schlichtweg verboten. Gesetzlich. Man durfte Gewerbenutzung, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie produzierend waren, nicht mit Wohnnutzung in ein Haus packen. Das geht jetzt inzwischen. Also wir haben auch eine Menge gelernt, muss man sagen, und die Gesetze liberalisieren sich da auch.
Ist denn der Blick auf das Restgrundstück das A und O?
Doch, letztlich schon. Weil wir wollen ja nicht, dass die Städte ausgeweitet werden, noch mehr als sie jetzt schon ausgeweitet werden. Man muss sich vorstellen, pro Jahr werden in den 7 größten deutschen Städten 88.000 Wohnungen gebaut. Pro Jahr. Das heißt, wir haben einen immensen Wohnungsbauboom derzeitig. Und der muss letztlich in dem Bereich stattfinden, wo schon gebaut ist. Ansonsten räumen wir ja alle Felder noch zu, alle Freiflächen. Wir müssen im Bestand arbeiten, den Bestand aufstocken. Es gibt inzwischen tolle Systeme dafür. Wie kann man mit Holz die 50er-Jahre-Bauten aufstocken? Nur da ist eben das Problem, dass die Anwohner das oft nicht wollen. Weil die eben sagen, das wird mir jetzt alles zu dicht und dann die ganzen Bauarbeiten und der Dreck und so weiter. Das heißt, da wird auch oft aus politischer Rücksichtnahme gesagt, lieber nicht, obwohl wir es eigentlich brauchen.
Wohnungspolitik neu denken in dieser Reihe war das Nikolaus Bernau. Herr Bernau, Dankeschön. Morgen um 8:20 in unserer Sendung Studio 9 hier im Deutschlandfunk Kultur. Dann das Thema Wohnraum als Gemeingut. Ganz aktuell die Rekommunalisierung von Wohnungen, die großen Immobilienunternehmen gehören. Man kann lange darüber streiten, ob die sozialen Netzwerke im Internet wirklich sozial sind. Ist der Begriff vielleicht einfach eine Schönfärberei, um die Profitgier globaler Unternehmen mit ihren teilweise totalitären Ansprüchen sprachlich zu kaschieren? Oder sind die Netzwerke tatsächlich insofern sozial, als sie Gemeinschaften, Communities bilden und soziale Interaktion ermöglichen? Seit heute gibt es ein soziales Netzwerk weniger, Google+. Was einst als Konkurrent zu Facebook geplant war, hat sich als Flop erwiesen. Google hat diesen Kampf gegen Facebook verloren. Heute wurde der Dienst abgeschaltet. Die Hintergründe von Markus Schaller.
Die Ausgangsbedingungen für Google vor 7 Jahren waren perfekt. Android, das Smartphone-Betriebssystem des Unternehmens, war auf dem Vormarsch. Es war auf Millionen Telefonen installiert und quasi jeder, der ein Handy mit Android besaß, wurde automatisch zum Google-Plus-Mitglied.
Davon sind wir damals alle ausgegangen, weil Google schon diese große Plattform mit Android hatte, aber dann auch Google Plus zum Beispiel in die Suche eingebunden hat und eigentlich in alle Teile von Google eingebunden hat. Hat dann aber am Ende nicht geklappt. Die Besucher sind einfach nicht zu Google Plus gekommen und sind bei Facebook geblieben.
Das ist Frédéric Lardinois. Er ist leitender Redakteur beim Tech-Blog TechCrunch im Silicon Valley. Der deutschstämmige Journalist war einer der ersten Nutzer von Google Plus. Er sagt, das Suchmaschinenunternehmen hat sich beim Versuch, ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen, ziemlich heftig verhoben.
Nachdem Google zwar immer gesagt hat, sie hatten Millionen von Benutzer bei Google Plus, war das einfach nie wirklich der Fall. Und auf Dauer gab es bei Google Plus zwar noch einige Gruppen, einige Communities, die bei Google Plus sehr dabei waren. Die Linux-Community zum Beispiel war sehr stark bei Google Plus vertreten. Aber am Ende hat es keiner mehr benutzt, weil der Netzwerkeffekt einfach fehlte. Wenn meine Freunde nicht bei Google Plus sind, warum soll ich dann zu Google Plus gehen?
2011 hat Google-Manager Vikunt Dhotra Google Plus gestartet. Zuvor war er bereits erfolgreich am Start des Android-Smartphone-Betriebssystems beteiligt. Er galt innerhalb des Konzerns als der kommende neue Star. Viel konnte also nicht mehr schiefgehen, dachte man in der Firmenzentrale in Mountain View. Google wollte vor allem den Aufstieg von Facebook verhindern. Weder mit Orkut noch mit Waves, zwei Vorgängernetzwerken, war das dem Unternehmen gelungen. Google Plus sollte dem Suchmaschinenkonzern den Weg ebnen und endlich Facebook Paroli bieten.
Ich glaube, es lag daran, dass Google Plus für viele Leute zu kompliziert war. Es gab diese Idee der Kreise, wo man dann seine Freunde in verschiedene Kreise einordnen musste. Google hat dann auch ein paar Fehler gemacht. Sie haben gesagt, alle müssen ihre echten Namen bei Google Plus benutzen. Man darf nicht anonym bei Google Plus dabei sein. Google ist einfach eine sehr technische Firma, die, glaube ich, nicht verstanden hat, wie soziale Netzwerke wirklich funktionieren.
Gut, 7 Jahre später haben sich all die Anstrengungen nicht ausgezahlt. Google Plus war vielleicht die größte Pleite des Suchmaschinenkonzerns. Zuletzt führte das unliebsam gewordene Netzwerk nur noch ein Schattendasein und machte mit Datenpannen auf sich aufmerksam. Frédéric Lardinois von TechCrunch meint, Facebook müsse auch in Zukunft keine Konkurrenz befürchten. Dazu decke es den Markt nahezu perfekt ab.
Es gibt einige kleine soziale Netzwerke, die auf Open Source Software setzen, die sich aber nie wirklich durchgesetzt haben. Und das ist dann einfach das Problem, wie das vielleicht auch schon bei Google Plus der Fall war. Wenn meine Freunde nicht bei Google Plus sind, dann bringt es bei mir auch nichts, mich bei Google Plus anzumelden und mich da aktiv mit den Leuten auseinanderzusetzen, die auf der Plattform nicht drauf sind.
Markus Schaller über das Ende von Google Plus. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Bundespräsident AD ist durchs Land gefahren und wurde vom ZDF dabei begleitet. Joachim Gauck spricht mit Petra Pau von der Linkspartei und mit René Jahn, dem Mitbegründer von Pegida. Er trifft Wolfgang Schäuble, Navid Kermani und Lothar de Maizière, den letzten Regierungschef der DDR. Marianne Birtler ist dabei, die ihm als Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagen folgte, die ehemalige Sprecherin der AfD, Frauke Petri, und der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Zählt Hanna Bethke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf und ist zufrieden mit der Vielfalt der Gesprächspartner. Wie viel Überwindung es Gauck gekostet haben mag, mit jemandem zu reden, dessen Gesinnung er radikal ablehnt, zeigt der Beginn des Gesprächs mit dem Pegida-Vertreter, in dem Gauck ihn nicht anguckt. Im Berliner Tagesspiegel betont Kurt Sagatz: Nach der Premiere des Films sagte Gauck, die Unterschiedlichkeit zwischen Ostdeutschen und Ostdeutschen sei vielfach markanter als zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Aber warum das so ist und ob das stimmt, bleibt im Nebel. Verwirrung gibt es auch um Christoph Hein. Er hat den Roman Am Ende ein Blick aufs Meer eines gewissen Philip Lionel Russell übersetzt, aber Lothar Müller stellt in der Süddeutschen Zeitung fest, es gibt zur deutschen Übersetzung kein englisches oder amerikanisches Original. Die erste Nachfrage verläuft im Sande. Der Inselverlag mag weder die Frage beantworten, wer ihm das Manuskript angeboten hat, noch ob es sich um das Original oder die Übersetzung handelte. Christoph Hein ist der SZ gegenüber auskunftsfreudiger. Soviel ich weiß, so Hein, liegt die Originalausgabe bei Farrar, Strauss und Giroux und wird dort möglicherweise unter seinem tatsächlichen Namen veröffentlicht. Welche Staatsbürgerschaft Russell hat, weiß ich nicht. Er ist Wissenschaftler und Autor und wohl auch noch ein Industrieller. Letzteres vermute ich, da die Kanzleien Noll und Kaider in Wien ihn in Europa wirtschaftlich vertritt. Klingt fast wie ein Krimi. Ebenfalls in der SZ erklärt der inzwischen 53-jährige Techno-Pionier und DJ Westbam, warum er das Komponieren nicht lassen will. Arbeiten müsste ich eigentlich nicht, aber ich liebe es, Musik zu machen. Was für meine Kinder Computerspiele sind, ist für mich Musik. Nur dass ich im Unterschied zu ihnen abends einen fertigen Track habe. Dieser etwas nerdige Kompositionsansatz ist vermutlich nichts für Erbo, die Mathieu Braun in der Tageszeitung Die Welt als die vielleicht erste wirklich gute politische Rapperin Deutschlands feiert. Ebru Düzgün macht schon seit Jahren Musik, heute kriegt sie endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient, schwärmt Braun und bescheinigt der gebürtigen Münchnerin sowohl musikalischen als auch textlichen Tiefgang. Außerdem löst sie für den Kritiker auch ein musikalisches Geschlechterproblem. Dass Weiblichkeit auch den obligatorischen Phallusreim schlägt, beweist Ebo eindrucksvoll, indem sie nebenbei endgültig die Frage nach dem weiblichen Gegenstück zum Deutschrap-Klassiker Lutsch meinen Schwanz beantwortet. Schmeck mein Blut. Darin steckt die ganze Kraft des Albums, die ganze Wut einer Künstlerin, die gekommen ist, um sich zu holen, was ihr gehört. Die Werbung eines deutschen Baumarkts sorgt hingegen für Ärger in Südkorea. Im Hornbach-Filmchen der Berliner Werbeagentur Heimat werden verschwitzte T-Shirts von älteren deutschen Heimwerkern eingeschweißt und in Fernost im Automaten angeboten. Was dann passiert, beschreibt Fabian Kretschmer in der Taz. Dort kauft sich eine junge Asiatin die deutsche Unterwäsche von einem Straßenautomaten, schnieft ekstatisch daran und verdreht scheinbar hocherregt ihre Augen. Inzwischen haben 18.000 Menschen eine Petition gegen diese als rassistisch und sexistisch empfundene Werbung unterschrieben und Bernd Graf von der SZ riecht eine Motivation. Sollten Hornbach, Heimat, dieses kleine Skandalon im ewigen Kampf um Aufmerksamkeit tatsächlich beabsichtigt haben, kann man nur sagen, yippie-yay-yay, yippie-yippie-yay.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.